Heute Morgen wenden wir uns wieder dem Thema der Glaubwürdigkeit der Bibel zu und damit auch wieder dem Thema der Offenbarung Gottes. Die Tatsache, dass die Bibel ein offenbartes Buch ist, ist für uns im Christentum von grundlegender Bedeutung. Dieses Buch wurde nicht von Menschen geschrieben. Es wurde wohl von Menschen zu Papier gebracht oder was immer man damals auch hatte. Aber der wahre Autor ist Gott. Er hat dieses Wort geschrieben. Und das ist unser Bekenntnis. Das ist unsere Zuversicht. Das ist unsere Gewissheit. Deshalb ist die Tatsache, dass die Schrift von Gott verfasst und inspiriert wurde, dass sie Gottes eigene Offenbarung gegenüber den Menschen ist, von grundlegender Bedeutung für uns. Die Wahrheiten in Bezug auf Gott und Christus und den Heiligen Geist und über den Menschen und Sünde und alle Facetten von Informationen, die in der Schrift geoffenbart werden, sind die Offenbarung Gottes. Wenn wir nicht glauben, dass dies die Offenbarung Gottes ist, oder wenn wir das nur in Frage stellen, dann haben wir keine Grundlage für unseren Glauben. In der Bibelgemeinde Berlin lehren wir das Woche um Woche. Und wir zweifeln nicht an dem Wort Gottes. Sonst werden wir verrückt werden, wenn wir hier immer jeden Sonntag stehen würden und ich weiß nicht ganz genau, was Gott sagt, oder in unseren Bibelstunden das Wort Gottes in Frage, dann würden wir verrückt werden und das würde keinen Sinn machen. Wir haben eine Grundlage, die zuverlässig ist. Für das, was wir hier Woche für Woche tun, brauchen wir diese feste Grundlage und die absolute Zuversicht in die Autorität und die Irrtumslosigkeit der Schrift. Aber obwohl wir das tun, wird mehr als je zuvor die Wahrheit von Gottes Wort in den letzten Jahren angezweifelt. Das Dogma der Autorität und Inspiration der Schrift wird in Frage gestellt. An theologischen Hochschulen, an Predigerseminaren wird darüber gelächelt, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes sein soll, dass es fehlerlos ist. Das ist sehr traurig. Prediger und Kanzelredner sind darauf aus, gegen das Konzept biblischer Inspiration und Autorität zu kämpfen. Das ist sehr verblüffend. Aber es sollte uns wirklich nicht überraschen. Denn wenn wir mal wieder ganz zum Anfang der Bibel gehen, dann werdet ihr feststellen, dass auch der allererste Angriff von Satan darauf abzielte, die Offenbarung Gottes unglaubwürdig zu machen. Schlagt nur auf 1. Mose Kapitel 3 und Vers 1. Da sagte Satan zur Eva, sollte Gott gesagt haben, sollte Gott wirklich gesagt haben. Der erste Angriff des Versuchers bestand darin, das Wort Gottes in Frage zu stellen. Und das ist heute immer noch genau so. Und das wird sich in der Zukunft auch nicht ändern. Der Apostel Paulus sagte zu Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und dann sagt er gleich danach, verkündige das Wort, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das lesen wir in 2. Timotheus Kapitel 3 und 4. Nun, wie steht es mit der Bibel? Wie steht es mit dem Dilemma? Lässt sich das lösen? Können wir wirklich sagen, wie Jesus das zu seinem Vater sagte, dein Wort ist Wahrheit? Oder müssen wir uns mit Pilatus einreihen, der in Johannes 18, 38 sagt oder fragt, was ist Wahrheit? Der Sinn dieser Serie ist, euch im Verlauf zu zeigen, dass wir gemeinsam mit Christus sagen können, dein Wort ist Wahrheit. Am Anfang haben wir uns mit der Frage der Offenbarung beschäftigt und die Offenbarung ist ein Akt Gottes, durch den er etwas bekannt gemacht hat, was wir sonst nicht hätten kennen oder wissen können. Und die darin enthaltenen Informationen sind im Hinblick auf ihren geistlichen Gehalt, ihre Offenbarung von Gott und seine Selbstoffenbarung etwas, das wir nicht wissen könnten, sofern Gott es nicht offenbart. Die Offenbarung ist also ein Akt, durch den Gott uns etwas bekannt macht, das wir andernfalls nicht wissen könnten. Nun, dieses Buch, das wir in unseren Händen haben, ist genau das. Und wir haben gesehen, dass es bei der Offenbarung 5 Dinge zu betrachten gilt. Und zwar den Offenbarer, die Offenbarung selbst, den Grund dafür, die Folge davon und unsere Reaktion darauf. Diese fünf Dinge, und ich möchte das einmal ganz kurz zusammenfassen, wir haben zuerst über den Offenbarer gesprochen. Wer ist dieser Offenbarer? Natürlich Gott. In Hebräer 1 heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise geredet hat. Es ist also Gottes Wort. Und dann heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Gott ist also der Offenbarer. Und wir sehen, dass er sich in seiner Offenbarung als persönlich, moralisch als Quelle, als Anker und Ende aller Dinge offenbart und sich selbst als verfügbar, uns verfügbar offenbart. So sind wir also dem Offenbarer, der Gott ist, in unserem Leben begegnet. Zweitens haben wir die Offenbarung selbst betrachtet und wir haben gesagt, dass die Offenbarung Gottes sich breiten Kategorien zuteilen lässt. Gott offenbart sich, indem er, was als natürliche Offenbarung bekannt ist, uns sich zeigt. Und wir haben auch gesehen, dass natürliche Offenbarung aus zwei Teilen besteht, aus der Schöpfung und dem inneren Gewissen, innern, das heißt in uns, dem Gewissen des Menschen. Und wir wissen, dass das Ergebnis dieser natürlichen Offenbarung ein Bewusstsein, unser Wissen für Gott ist. Natürliche Offenbarung wird von Gott dazu eingesetzt, uns bewusst zu machen, dass er existiert und noch darüber hinaus einen Eindruck seines Charakters zu geben. Wir haben also gesagt, dass natürliche Offenbarung in zwei Teilen erfolgt. Die Schöpfung selbst ist die Offenbarung Gottes, erinnert uns an Psalm 19. Da heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und auch Römer Kapitel 1, 19 und folgende zeigen uns, dass die Dinge Gottes in der Welt durch die Schöpfung offenbart werden, sodass der Mensch, was, keine Entschuldigung hat. Der Mensch kann Gottes ewige Kraft kennen, seine absolute Gottheit, und er kann auch etwas über den Zorn Gottes erfahren, weil er sieht, dass Gott ein moralischer Gott ist. Und Gott hat sich also in diesen zwei Bereichen der natürlichen Offenbarung offenbart. Die Schöpfung, die extern ist, und unser Gewissen, das intern in unserem Innern ist. Und durch diese Offenbarung haben wir ein Bewusstsein von Gott. Die Menschen auf der Welt sind sich heutzutage durch das, was sie in ihrem Innern spüren und was sie in ihrem Umfeld sehen, also extern, bewusst, dass Gott existiert. Und das ist erst der Anfang, denn wer zu Gott kommt, der muss natürlich auch glauben, dass er ist. Und so etabliert Gott also durch natürliche Offenbarung in den Menschen ein Bewusstsein dafür, dass er existiert. Wie Einstein sagte, man muss an eine kosmische Kraft glauben, hat Einstein gesagt. Er war kein gottgläubiger Mensch, aber das hat er gesagt. Er sagte, man muss an eine kosmische Kraft glauben, welche die Quelle aller Dinge ist. Wer das nicht macht, der ist ein Narr. Ihr müsst daran glauben. Und die Bibel sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Nun, jetzt weißt du vielleicht, wer das, was du bist, wenn du nicht an Gott glaubst. Das sind die Worte eines Narren. Narren haben auf verdorbene und boshafte Art und Weise Gott zur Nichtexistenz reduziert, um ihre Sünde gewissermaßen mit einem Gefühl von moralischer Pflicht zu unterhalten. Ein Narr verleugnet Gott und er argumentiert gegen seine eigene angeborene Erkenntnis. Er argumentiert gegen die einfachen, offensichtlichen Tatsachen. Er lehnt Gottes Existenz ab. Er lehnt ab, dass irgendetwas alles erschaffen haben musste. Nun, wie kommt man zu so einem Punkt, dass man das Offensichtliche einfach ablehnt? In Römer 1, 25 lesen wir, dass diese Menschen die Wahrheit mit der Lüge vertauschten. Diese falsche Denkweise führt zur Verleugnung von Gottes Existenz. Die natürliche Offenbarung offenbart ein Bewusstsein Gottes. Und es sagt uns, dass Gott herrlich und mächtig ist. Und ich meine, das müsst ihr glauben, wenn ihr das Universum betrachtet. Ihr seht, dass er souverän ist. Wer immer er ist, er hat die Kontrolle über alles. Und ihr müsst auch glauben, dass er moralisch ist, denn die Menschen können weltweit sehen, dass im Allgemeinen aus Bösen Böses kommt und aus Guten Gutes. Und nur ein verdorbener Mensch nimmt es nicht wahr, dass es im Universum ein moralisches Wesen gibt. Und ihr könnt ihn einen Narren nennen oder einen Verdorbenen oder einen bösen Menschen. Das ist dieselbe Sache. Die Natur ist also Gottes Offenbarung seiner selbst im Menschen und um ihn herum. Der Astronom Herschel sagte einst, Zitat, je breiter das Feld der Wissenschaft wird, umso vielseitiger und unwiderleglicher werden die Beweise für die ewige Existenz einer schöpferischen und allmächtigen Weisheit. Zitat Ende. Johann Heinrich von Mädler war Professor für Astronomie in Dorpat, Estland, und sagte einst, Zitat, ein echter Naturforscher kann kein Gottleugner sein. Wer so tief wie wir in Gottes Werkstatt hineingeschaut und so viel Gelegenheit hat, seine Allwissenheit und ewige Ordnung zu bewundern, der muss in Demut seine Knie beugen. Zitat Ende. Der bekannte Karl von Linné oder Linnaeus, wie er auch genannt wird, der Professor für Medizin und Botanik in Uppsala war, sagte mal, ich habe die Fußspuren Gottes gesehen. Der deutsche Astronom Johannes Kepler sagte, in der Schöpfung greife ich Gott gleichsam mit den Händen. Wunderbare Aussagen. Die natürliche und allgemeine Offenbarung verleiht dem Menschen also ein Bewusstsein von Gott. Aber das reicht noch nicht. Gott ging noch weiter als das. Er gab uns nicht nur diese allgemeine Offenbarung, sondern er gab uns eine besondere oder die spezifische Offenbarung, eine spezielle Offenbarung. Und die spezielle Offenbarung Gottes können wir auch wiederum in zwei Kategorien einteilen. Erstens, und das trifft für uns zu, die wir in den letzten Tagen leben, erscheint sie als verbale Offenbarung in der Heiligen Schrift. Das ist Gottes verbale Offenbarung seiner selbst, die spezielle Offenbarung in der gesamten Schrift, so wie wir sie haben. Zweitens, und so ging es den Menschen vor uns, in dem Offenbarungszeitraum der Schrift, offenbarte Gott sich in besonderen Offenbarungen in kleinen Schritten, und zwar allmählich. Und zwar sprechen wir in diesem Zusammenhang von progressiver oder fortschreitender Offenbarung. Wisst ihr, wenn ihr das Buch 1. Mose lesen würdet, würdet euch dann Gottes ganze Offenbarung erschließen? Nein, würde es nicht. Die Offenbarung wäre damit sehr eingeschränkt. Wenn ihr zum Beispiel nur das Alte Testament lesen würdet, würde sich euch dann Gottes gesamte Offenbarung erschließen? Natürlich auch nicht. Sie wäre beschränkt auf das Alte Testament. Nun, es gibt keine falsche Offenbarung darin, aber sie wäre eingeschränkt. Sie ist noch nicht vollständig. Sie ist vielmehr progressiv, fortschreitend. Es ist nicht so, dass sie fehlerhaft wäre, sondern sie befindet sich vielmehr in einem Prozess. Man begreift erst dann alles, wenn man die gesamte Offenbarung erhalten hat. Gott hat langsam und hat sich schrittweise, Stück für Stück geoffenbart. So wie er wollte. Und schließlich, als der Zeitpunkt gekommen war, offenbarte er sich vollständig auch durch Jesus Christus. Er zeigte sich durch Jesus Christus. Und dieser Prozess beinhaltete, dass Gott sich zuerst in einem kleinen Rahmen offenbarte, einer Person, dann einer Familie, dann einem Stamm, einer Nation, dann einer Rasse und dann der Welt. Und so kam Gottes progressive Offenbarung zur Fülle. Schließlich war die spezielle Offenbarung abgeschlossen. Nun, wie hat Gott sich selbst in der besonderen Offenbarung offenbart? Ich werde das nur ganz kurz nochmal zusammenfassen. Die ihr letztes Mal hier wart, wisst ihr schon. Ich habe euch gesagt, zunächst einmal durch Theophanien. Und Theophanien von Phino und Theos, das bedeutet die sichtbare Form von Gott. Im Alten Testament erschien Gott oft in sichtbarer Form. Er erschien zum Beispiel als ein brennender Busch. Oder der Herr Jesus Christus erschien als Engel des Herrn. Und es gab also Zeiten, als Gottes Präsenz sichtbar war, wie zum Beispiel durch die Schekina-Herrlichkeit, die wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, in einer besonderen Form sehen. Manchmal nahm Gottes besondere Offenbarung also die Gestalt einer göttlichen Offenbarung an oder irgendeine tatsächliche Erscheinung Gottes in irgendeiner Form. Aber beachtet dabei bitte, dass Johannes 4 sagt, Gott ist Geist, Gott ist kein Mensch, Gott ist Geist. Er nimmt nur eine Form an, die eine Menschengestalt annahm. Und schließlich wurde Gott auch Mensch. Jesus sagte einmal, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Er wurde Mensch. Aber Gott ist kein Mensch, sondern er offenbart sich als solcher und er wurde Mensch in Jesus Christus. Gott offenbarte sich durch diese sogenannten Theophanien und dann zweitens auch durch Prophezeiung, Prophetien. Prophezeiung, das bedeutet einfach aussprechen, vorhersagen, verkünden, etwas bekannt geben. Gott hat gesprochen. Wie hat er gesprochen? Auf allerlei Weise. Letzte Woche haben wir diese Art und Weise uns angeschaut. Gott sprach und offenbarte seinen Willen durch zum Beispiel das Werfen von Losen. Er sprach durch Träume, er sprach durch Visionen. Und er sprach auch direkt und verbal. Ich meine, wie oft habt ihr im Wort Gottes gelesen, so sprach der Herr. Und die Propheten immer wieder, so sprach der Herr. Und manchmal sprach er von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, er war dicht an jemanden und kommunizierte verbal und in einer persönlichen Art und Weise. Und das bedeutet nicht, dass Gott einen Leib angenommen hatte und diese immer nur Form hatte. Manchmal sprach er einfach aus dem Himmel direkt heraus oder kam herunter und sprach verbal 1:1, ohne sichtbar zu sein. Und die letzten beiden, die ich erwähnt habe, dass Gott direkt und verbal spricht, sind die primären Wege, die Gott gewählt hat, um sich zu offenbaren durch Prophezeiung. Und ihr könnt das ganze Alte Testament studieren und ihr werdet feststellen, dass das dort sehr verbreitet war und ist. Hier sind ein paar Verse, die das demonstrieren. Was Gott spricht oder Gott begegnet jemanden von Angesicht zu Angesicht, was bedeutet das? Nun, 5. Mose 18:18, kennen wir die Stelle, da heißt es, ich will ihnen einen Propheten aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll zu ihnen reden, was ich ihnen gebieten werde. Und ihr wisst schon, diese Prophetie bezieht sich auf Christus und er ist das perfekte Bild eines Propheten. Es kommt ein Prophet und ich werde ihm meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihnen gebieten werde, heißt es dort. Und das machte einen Propheten auch im Allgemeinen aus. Er sprach Gottes Worte. Das war Gottes Offenbarung. Es war die Offenbarung Gottes seiner selbst. Es war spezielle Offenbarung. Es war eine direkte, verbale Offenbarung Gottes. Jeremia, Kapitel 1, Vers 9, erhält der Prophet Jeremia einen Auftrag. Und da heißt es, der Herr streckte seine Hand aus und das ist ein sogenannter Anthropomorphismus. Da werden Gott menschliche Eigenschaften zugeschrieben, eine Vermenschlichung Gottes, denn Gott hat keine Hand, ja, er ist Geist. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, sagt Jeremia. Jeremia sagte, etwas berührte seinen Mund, Gott legte quasi seine Hand auf meinen Mund und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jeremia öffnete also seinen Mund und wenn er ihn öffnete, dann wisst ihr, was da herauskam. Gottes Wort. Gott bediente sich also menschlicher Werkzeuge, um seine Offenbarung zu kommunizieren. Das ist zu einem verbreiteten Muster und einer Standardvorgehensweise für die Propheten geworden. Oder seht euch mal Kapitel 3 im Hesekielbrief an und Vers 4 dort. Da heißt es, da sprach er zu mir, das ist der Herr, Menschensohn, geh hin zu dem Haus Israel und rede zu ihnen mit meinen Worten. Der Prophet spricht also die Worte Gottes. Das war charakteristisch für einen Propheten. Er sprach mit Gottes Worten. In Vers 26 desselben Abschnitt in Hesekiel 3 lesen wir, und ich will deine Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, sodass du verstummst. Und sie nicht mehr zurechtweisen kannst, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Manchmal legt Gott ein Prophetenwort in den Mund und manchmal nicht. Und dann lässt er die Menschen zurück ohne ein Wort von ihm. Aber dann später wieder in Vers 27 heißt es, aber wenn ich zu dir reden werde, so will ich deinen Mund auftun, dass du zu ihnen sagen sollst, so spricht der Herr. Es gab also eine sehr strikte Charakterisierung eines Propheten. Er sprach Gottes Worte und nur Gottes Worte. Gott konnte ihn verstummen lassen oder durch ihn sprechen. Und so auch bei Mose, von dem wir in 2. Mose Kapitel 4 einen sehr interessanten Bericht lesen. Der Herr hatte zu Mose gesagt, er solle ausziehen und zu Pharao zu gehen. Und Mose sagte zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht. Seitdem du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Und er sagte im Prinzip, ich habe ein ich kann nicht sprechen. Das sagt er im Prinzip. Das kann ich nicht, ja? Und Gott sagt, was sagt Gott dazu? Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Ist das nicht großartig? Was meinst du, wer hat deinen Mund gemacht? Ich denke, wenn ich ihn gemacht habe, dann kann ich dafür sorgen, dass er funktioniert. Oder wer macht ihn stumm? Den Menschen. Oder taub, oder sehend, oder blind. Bin ich es nicht der Herr? So geh nun, ich will mit deinem Mund sein. Ja, das ist eine wunderbare Verheißung. Ich wünschte, das wäre so einfach für mich. Wenn ich das Wort weitergebe, dann muss ich das erst erarbeiten und aus der Schrift holen. Aber Mose konnte einfach losreden und er sprach das Wort Gottes, weil Gott hat ihm diese Worte eingegeben. So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Könnte ich mir all die Vorbereitung sparen. Was für eine großartige Verheißung das war für Mose. Mose hatte ursprünglich einen schwachen Charakter. Sehr schwach. Er sagt, ach Herr, sende doch, wen du willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen. Und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Mose vermasselt also alles, indem er Gott nicht glaubte. Und so musste Mose alles Aaron anvertrauen. Und er verkündigte es dann den Leuten. Und er soll für dich zum Volk reden, heißt es dort. Vers 16, Gott sagte, ich habe dir einen Mund gegeben. Nun, das war eine übliche Vorgehensweise und so sprach Gott seine Worte durch den Mund seiner Diener. Das ist spezielle Offenbarung, verbale Offenbarung. Der Geist Gottes kam über diese Menschen und er sprach einfach durch sie das Wort Gottes. Das war der übliche Ablauf, so im Alten Testament. Und im Neuen Testament lief das so bei den Aposteln und ihren Begleitern. Und für all die, bei denen, die dafür verantwortlich waren, die Schrift abzufassen. Gott sprach also durch menschliche Werkzeuge. Und das ist Prophetie. Also wir haben erstens die Theophanien und dann zweitens Prophetien und drittens haben wir Wunder. Ganz richtig, Gott offenbarte sich in der speziellen Offenbarung durch Wunder. Und diese drei Zeugnisse machen zusammen die Schrift aus, machen zusammen die Bibel aus. Die Bibel schließt die Erscheinungen Gottes ein. Aber wisst ihr noch, was die ultimative Theophanie ist? Jesus Christus. Die Fleischwerdung Gottes. Wir denken Weihnachten daran. Die Bibel enthält also alle prophetischen Aussagen, die Gott aufzeichnen wollte. Und die Bibel verzeichnet drittens alle Wunder. Nicht alle, die er getan hatte, sonst könnten die Bücher das nicht fassen. Aber die sichtbare Präsenz Gottes, Prophezeiung oder das gesprochene Wort und alle Wunder sind die kombinierte Offenbarung Gottes, die dann im Wort Gottes zusammengesetzt wurden und unsere Bibel ausmachen. Wollt ihr wissen, auf welche Weise die Wunder Gott offenbaren? Nun, jedes Wunder ist eine Offenbarung der Existenz Gottes. Alles, was gegen die menschliche Ordnung geht, alles, was den normalen menschlichen Ablauf von Ereignissen verändert, deutet auf eine Intervention durch eine höhere Kraft hin. Okay? Verstanden? Also, wenn irgendwas unterbrochen wird, ein normaler Ablauf, dann weist das darauf hin, dass Gott eingreift. Für Gott ist es kein Problem, ein Wunder zu bewirken. Er machte die ganze Welt zu einem Wunder. Als habe er gewissermaßen seinen Finger in den Teich gesteckt und ein paar Wellen gemacht. Jesus stand zum Beispiel am Grab und sagte, Lazarus, komm heraus! Mit lauter Stimme, muss ich deshalb auch laut sagen. Und Lazarus kam und heraus und legte die Grabkleider ab, setzte sich an den Esstisch. Und wisst ihr was? Ein paar Jahre später starb er wieder. Das Wunder geschah und die Dinge nahmen danach wieder ihren natürlichen Lauf an. Er richtet hier nicht einfach ein Chaos und schaltet diese natürlichen Prozesse vollkommen außer Kraft. Nein, das macht er nur einmalig und temporär. Gott verursacht kleine Wellen, die schließlich dann das Ufer erreichen. Und damit sind sie auch beendet. Und wisst ihr was? Gott kann jederzeit intervenieren, wenn er das will. Er kann jederzeit seinen Finger in den Teich stecken und eine Welle auslösen. Und das ist ein Wunder. Jedes Mal, wenn eine Welle gemacht wurde, sagte Gott, hier bin ich. Erkennt ihr das? Das war ich. Und der nicht erlöste Mensch tut sich damit sehr, sehr, sehr schwer. Hier überhaupt Gottes Wunder zu akzeptieren, weil er Gott nicht akzeptieren will. Und der schottische Philosoph David Hume hat etwas mit dem Titel geschrieben, eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Und er sagt, die Erfahrung zeigt, dass die Naturgesetze absolut unveränderlich sind. Und aus diesem Grund sind seiner Meinung nach Wunder unmöglich. Und darüber hinaus ist kein Wunder von irgendeinem Menschen in irgendeinem Zeitalter je beobachtet worden. Das sagt er. Sehr interessant. Das ist sehr nett, was der David da uns sagt. Und er sagte, diejenigen, die Wunder bezeugen, hätten nicht die Wahrheit gesagt. Er lebte da in seiner kleinen Welt im 18. Jahrhundert, wurde ganze 65 Jahre alt und sagt uns, was in der gesamten Geschichte abgelaufen ist. Seht ihr das? Er sagt einfach, es gab keine Wunder und niemand hat es je gesehen. Und jemand in der Bibel, der behauptete, es sei so gewesen, der hat einfach gelogen. Der war fehlgeleitet. Ernest Renan, der Franzose, betrachtete biblische Wunder in seinem Buch Vie de Jésus, das Leben des Jesus, als Legenden. Er sagte, es waren einfach Legenden. Die Auferstehung von Lazarus erklärte zum Beispiel folgendermaßen, Lazarus täuschte nur vor, tot zu sein. Und wisst ihr warum? Er liebte Jesus so sehr und die Menschen waren kritisch gegenüber Christus und er wollte, dass Menschen wirklich an die Kraft Christi glauben und deshalb täuschte er den Tod vor und inszenierte eine vorgetäuschte Auferstehung. Er ließ sich in das Grab legen und dann kamen Maria und Martha ins Spiel und Jesus kam zu ihm. Alle waren versammelt, eine große Angelegenheit, komm heraus. Und er kam heraus, als sei er nie tot gewesen. Nun, Renan sagt, Jesus habe nie jemanden geheilt. Und Menschen wie Renan sind dieser Auffassung, dass es keine Wunder gibt. Jesus half lediglich Menschen, die krank waren, durch seine Güte und Liebenswürdigkeit. Und sie fühlten sich besser. Und seine Anhänger betitelten das als Wunder. Und am See Genezareth lief Jesus nicht auf dem Wasser, sondern er lief über eine Eisscholle. So hat ein Wissenschaftler das in seinen Studien herausgestellt. 2006, könnt ihr nachlesen, in der FAZ, in der Frankfurter Allgemein. Ein Ozeanologe war das, der hat herausgefunden, da war Eis und er lief auf eine Eisscholle. Und jetzt wissen wir, warum Jesus auf dem Wasser laufen konnte. Und bei der Speisung der 5000 war eine große Menge Essen in einer Höhle nahe beigelagert und Jesus wusste davon und entsandte seine Leute, um die Sachen zu holen und die Jünger hielten es für ein Wunder. Ihr Lieben, das ist eine Leugnung der biblischen Autorität und es erfordert mehr Glauben an diese lächerlichen Erklärungen zu glauben, als an die Schrift selbst und das Wort ernst zu nehmen. Jesu Wunder dienten dazu, zu offenbaren, dass er Gott war. Und er selbst sagte, glaubt mir doch um meiner Werke willen. Wunder sind eine Selbstoffenbarung Gottes. Sie sind keine Unterhaltung und deshalb weigerte Jesus, sie zu vollbringen, wenn Leute sie auf Abruf verlangten. Sie sind Offenbarung und weisen auf erlösende Wahrheit hin. Markiert euch das. Sie sind offenbarend und erlösend. Wenn ich von Wunder rede, sie sind offenbarend und erlösend. Sie offenbaren Gott und deuten auf die Erlösungen. Biblische Wunder sind deshalb nicht für dieses Zeitalter, weil sie offenbarend sind. Und der Kanon der Schrift ist abgeschlossen. Nun, zu dem Thema kommen wir noch später. Nicht heute, aber die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen und Gott offenbart sich der Welt heutzutage nicht durch Wunder, sondern durch sein Wort. Das ist seine Offenbarung. Und trotzdem laufen Leute herum und behaupten, Gott habe zu ihnen gesprochen und er habe ihnen was offenbart und sie hätten eine Vision gehabt und was nicht alles, sie sich alles ausdenken. Ihr Lieben, das hier ist der Kanon, das ist der abgeschlossene Wille Gottes. Er ist abgeschlossen. Sämtliche Offenbarungen kamen durch die heiligen Propheten des Alten Testaments oder durch die Apostel oder jene Menschen, die in der Nähe von Jesus Christus waren. Und sie waren biblische Autoren. Der Kanon der Schrift ist abgeschlossen. Die Offenbarung ist abgeschlossen. Alles, was Gott sagen wollte, hat er in seinem Wort gesagt. Biblische Wunder im wahrsten Sinne ereignen sich heutzutage also nicht. Und versteht mich bitte nicht falsch. Es bedeutet nicht, dass Gott nicht auf wunderbare Weise wirkt. Es bedeutet auch nicht, dass nicht auf ungewöhnliche Weise wirkt. Es bedeutet auch nicht, dass Gott nicht heilt. Aber die Bezeichnung Wunder sollte nur für jene besondere, außergewöhnliche Art verwendet werden, in der Gott in der Vergangenheit in seinem Universum gewirkt hat. Sowohl auf offenbarende als auch auf erlösende Weise. Und die dann in den Seiten von Gottes Wort aufgezeichnet wurden. Also diese drei Bereiche, Theophanie, Prophezeiung und Wunder, machten Gottes besondere Offenbarung in ihrer Gesamtheit aus. Und dann nahm Gott alles von diesen Informationen, wie immer ihn es beliebte, und packte das in die Bibel. Die Bibel ist also gewissermaßen eine Komposition aus Theophanie, Prophezeiung und Wundern. Und in ihr wird Gott offenbart. Wenn der Mensch also die Bibel liest, dann versteht er die Tatsachen über Gott. Und das soll den Menschen zunächst einmal intellektuelle Erkenntnis über Gott verschaffen. Aber nicht nur das Gefühl, dass es einen Gott gibt, sondern es gibt mehr als das, was er lernen muss. Die Schrift definiert unseren Gott deutlich. Aber was ist ihr Zweck? Was ist der Zweck von all dem? Was ist der Zweck der Offenbarung? Nun, uns zum nächsten Schritt zu führen, und das ist Christus. Und das Bewusstsein von Gottes Existenz soll euch zum Wort Gottes führen und das euch wiederum dann intellektuelle Kenntnis von Gott vermittelt. Und in dieser intellektuellen Kenntnis werdet ihr zu Christus geführt. Was hat Jesus den Juden gesagt? Er sagte, erforscht die Schriften, denn sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Gott hat uns also nicht nur verbale Offenbarung gegeben, sondern eine verbale Offenbarung, die zu einer lebendigen Offenbarung führt. Zu Jesus Christus. Und das ist der Maßstab Gottes. Wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, ist es nicht nur das Bewusstsein der Existenz Gottes oder die intellektuelle Erkenntnis Gottes, sondern die geistliche Erkenntnis Gottes. Und das kommt der Errettung gleich. Deshalb sage ich, sie sind erlösend und offenbarend, die Wunder und auch die ganze Schrift. Jesaja wollte sogar noch mehr als das. Trotz allem, was Gott sagte, hört mal zu, was er sagte. Jesaja hörte sehr viel und Gott sagte viel, aber er war nicht zufrieden. Jesaja sagte, wahrhaftig Gott, ich habe alles gehört, was du bisher gesagt hast, aber du bist immer noch ein Gott, der sich verborgen hält. Hört euch einmal, was Jesaja sagte. Das ist einfach wunderbar. Er sagte, ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest. Das ist nicht interessant? Genau das hat Gott getan. Genau das hat Gott getan. Er kam herab in der Form, nicht in Form, in der Person Jesu Christi. Er ist der Überbringer von Offenbarung. Er ist die volle und lebendige Offenbarung Gottes. Da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Jesus ist eine Offenbarung Gottes. Und so soll Gottes schriftliche Offenbarung zu Gottes lebendiger Offenbarung, dem Herrn Jesus Christus, führen. Gott in menschlicher Gestalt. In Johannes 1 und Vers 18 lesen wir, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Gottes besondere Offenbarung hat also zwei Seiten, die Bibel und den lebendigen Christus. Und so offenbarte Gott sich den Menschen. Jesus spricht in Johannes 14, ihr erinnert euch vielleicht daran, mit seinen Jüngern und versammelte sich ein letztes Mal, um am Abend vor seinem Tod mit ihnen zu reden. Und Jesus sagte, ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und er sagte, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und erinnert euch, was Philippus sagt? Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus antwortete, so lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus ist also die Offenbarung Gottes. Er ist die Selbstoffenbarung Gottes. All das, um die Menschen zu der Erkenntnis zu führen, die ihnen die geistliche Erkenntnis Gottes bringt, was wiederum gleichbedeutend mit Errettung ist und ihre Beziehung zu Gott wiederherstellt. Das ist Offenbarung. Das ist der Zweck der Offenbarung. Aber lasst uns noch einen Schritt weitergehen. Das dritte in unserer Betrachtung dieses Konzept ist der Grund. Warum wurde uns die Offenbarung gegeben? Der Grund dafür ist die Errettung und deshalb wurde sie uns gegeben. Gott will die Menschen wiederherstellen, er will sie begnadigen, seine Barmherzigkeit erweisen, er will seine Liebe kundtun und genau das tut er, indem er uns zu sich führt. Errettung ist wirklich recht einfach. Es gibt wirklich Dinge, die Gott von uns im Neuen Testament will. Er will, dass wir Freunde sind, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir eine Familie sind. Freunde, Gemeinschaft, Familie, all das will Gott. Abraham wurde wie genannt? Freund Gottes. Jesus wollte uns zu einer persönlichen, intimen Beziehung mit Gott bringen. Denn das ist Gottes Wunsch. Gott will, dass wir bei ihm sind. Und Johannes sagt in 4,23, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Achtung, denn der Vater sucht solche Anbeter. Nun, wusstet ihr, dass Gott euch sucht? Warum? Nun, des Menschensohn ist gekommen, wie heißt es da in Lukas 19, Vers 10, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er hat uns gesucht. Nicht wir waren die Suchenden, wir waren verirrt. Er hat gesucht. Und Gott will zuallererst, dass wir Freunde sind, nicht Feinde, nicht Rebellen, nicht Gegner, sondern Freunde. Und er sagt folgende, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Johannes 15, 12, größere Liebe hat niemand als die, dass er einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Mit anderen Worten, ist ein Sklave nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt. Euch aber habe ich Freunde genannt. Nicht Sklaven, sondern Freunde. Es ist faszinierend, einfach darüber nachzudenken, dass Gott mit uns befreundet sein wollte. Im reinsten Sinne von allem, was das bedeutet. Wahnsinn. Zweitens wollte er, dass wir mit ihm in Gemeinschaft sind. Er wollte etwas schaffen, das noch enger als Freundschaft ist. Gemeinschaft ist der Inbegriff der Freundschaft, denn Gemeinschaft ist der intime Austausch im Leben. Gott wollte, dass wir Freunde sind. Und Jesus setzte das Konzept von Freunden im Evangelium ein. Und dann im ersten Johannesbrief kommt und findet ihr heraus, dass Johannes das Konzept der Gemeinschaft einsetzt. Heißt das, was von Anfang war, das ist in Bezug auf Jesus, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet Partner. Zuerst sind wir einfach nur Freunde, das ist gut und erfüllend, dann werden wir plötzlich zu einem Partner. Und dann könnt ihr noch ein wenig weitergehen und findet daraus, dass Gott uns, wie Paulus es in Epheser 2, 19 ausdrückte, zu Hausgenossen gemacht hat. Wir sind ein Teil von Gottes Haushalt. Das ist verblüffend. Und die Bibel sagt im Hebräerbrief, Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und 1. Johannes werden wir immer wiederholt als Kinder bezeichnet. Also Freunde, Gemeinschaft, Familie. Das alles will Gott für uns. Er wünscht sich eine intime Beziehung mit uns. Und die Bibel blickt sogar einen Tag entgegen, wenn alles, was das beinhaltet, in ganzer Fülle geschehen wird. In 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch nicht ist offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Oh, Leute, es ist ein nett, sehr nett, ein Freund zu sein. Es ist besser, Gemeinschaft zu haben und es ist noch besser, zur Familie zu gehören. Aber wie Gott zu sein, das toppt wirklich alles. Das ist Gottes Wunsch, die Menschen zu sich zu bringen, dass wir so sein dürfen wie er. Und der sogenannte Mr. Standhaft, einer der großen Charaktere in John Bunyans Pilgerreise zur ewigen Seligkeit, äußerte bei seinem Tod folgendes Zitat: Ich werde jetzt das Haupt sehen, das mit Dorn gekrönt wurde, das Gesicht, das meinetwegen bespuckt wurde. Einst habe ich anhand von Hörensagen und Glauben gelebt, jetzt aber gehe ich an einen Ort, an dem ich im Schauen wandeln werde und ich werde bei ihm sein und mich an seiner Gesellschaft erfreuen. Zitat Ende. Ich denke, an diesem Tag sieht jeder Christus erwartungsvoll entgegen, stimmt's? Aber wusstet ihr auch, dass Gott dem erwartungsvoll entgegensieht, dass er das tut? Wusstet ihr, dass das Alte Testament besagt, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Gerechten? Ich glaube, Psalm 116 ist das, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber kostbar ist der Tod seiner Gerechten, seiner Getreuen. Und wisst ihr warum? Weil er sie will. Er will uns bei sich haben. Und deshalb ist der Tod kostbar. Gott hat gesprochen, um die Menschen zu sich zu bringen. Aber wisst ihr, dass er das nicht bewirken kann, wenn die Menschen in ihrer Sünde verharren? Der Sünde hat ein großes Hindernis. Der Mensch ist durch die Sünde von Gott entfremdet. Und der Mensch ist rebellisch. In Prediger 9, Vers 3 heißt es, das Herz des Menschen ist voller Bosheit. Jeremia 19, Vers 7, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Und das war von Anfang an so. Wenn ihr 1. Mose Kapitel 6 und Vers 5 lest, dann heißt es dort, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten des Gedankens seines Herzens war böse, war nur böse. Leute, das steht schon in 1. Mose. Das ist nicht nur in unserer Zeit so. Und nichts hat sich verändert. Nur, dass die bösen Menschen zunehmend schlimmer sind. Und wenn ihr anfangt, das Neue Testament zu lesen, findet ihr dort dasselbe und ihr kommt zu Römer Kapitel 3 und findet dort eine Charakterisierung des Menschen, die ihn wirklich bloßstellt. Da heißt es, es ist keiner recht. Auch nicht einer. Und das zielt auf diejenigen ab, die sagen, es ist niemand gerecht, auch mir. Aber er sagt, nein, es gibt keinen Gerechten, auch dich nicht. In Vers 11 heißt es, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Leute, das ist saure Milch. Das ist ein Begriff, der für etwas verwendet wird, was sauer wird. Die ganze menschliche Rasse ist sauer geworden, ist schlecht geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und Bitterkeit. Es gibt einen Verlauf hier. Man beginnt mit dem Hals und kommt dann zur Zunge und den Lippen und schließlich kommt es aus dem Mund heraus. Und ihr kennt die Stelle aus Markus 7, was im Inneren ist, kommt heraus. Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Die Menschen sind also böse und verdorben. Ihre Gesinnung ist gegen Gott gerichtet. Und Titus 1, Vers 15 sagt, sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Gott gab ihnen einen Verstand, mit dem sie denken konnten und ein Gewissen, das sie überführen sollte. Aber diese Dinge funktionieren nicht einmal, weil sie von der Sünde befleckt sind. Gott betrachtet die Menschen und sagt, ich will euch als Freunde und für Gemeinschaft und als Familie und letztlich will ich, dass ihr wie Jesus seid. Aber ihr habt ein Problem. Ihr habt ein Problem. Und deshalb musste Gott kommen. Und es war mehr als nur die Offenbarung Christi erforderlich. Es musste einen sühnenden Tod Christi geben, um den Lohn für die Sünde zu bezahlen. Das Wort Gottes, dieses Wort, das wir hier haben, ihr Lieben, hat, wenn es ausgeht, die Macht, Leben zu verwandeln. Wenn es ausgeht zu den Menschen, denen wir begegnen. hatte sie Macht, Leben zu verwandeln. Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung oder aus der Predigt, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Man kann also dieses Wort lesen und errettet werden. Und es errettet die ganze Zeit. Es ist mächtig, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Leute, es ist mächtig. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der dieses Buch gründlich studiert hat. Ich meine wirklich gründlich studiert hat und nicht die Kraft erkannt hat, die darin steckt. Es ist mächtig und es verändert mein Leben jeden Tag. Und wenn Gott etwas darin festhält, hat dieses Buch die Macht, das zu bewirken. Hört euch einmal an, was Gott in Jesaja 55, Vers 11 sagte. Er sagt, genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Leute, das ist die Kraft Gottes. Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Dieses Wort kann einen Menschen zu Christus führen und dieses Wort kann einen Menschen zu einem Kind Gottes machen. Das ist der Grund. Und der Grund für die Offenbarung ist, dass es die Menschen zu Gott führen soll. Dieses Buch ist die Offenbarung über das Heil in Christus. Leute, darum geht es hier in diesem Buch. Deshalb haben wir diese Offenbarung erhalten. Gott hat nicht eine Art Almanach geistlicher Klischees geschrieben. Er hat es nicht als Sammlung kleiner religiöser Kuriositäten geschrieben. Leute, dies ist ein Leitfaden, der euch zu Christus führen soll. Damit ihr seine Freunde und Familie sein und mit ihm Gemeinschaft haben könnt. Die ganze Bibel dreht sich um Christus. Die ganze Sache soll euch zu Christus führen. Dafür werden wir noch mehr hören von Pascal im 1. Korinther Kapitel 1. Wisst ihr, es gibt Menschen, die die Bibel nur für ihren literarischen Wert studieren. Leute, so könnt ihr auch in die Hölle kommen. Denn dafür ist sie nicht gedacht. Hört einmal darauf, was Paulus zu Timotheus sagte. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Hört mal gut zu, welche die Kraft haben, diese Schriften, die Timotheus gelernt hatte, dich weise zu machen zur Errettung. Genau dafür ist sie da. Sie macht euch weise zur Rettung. Sie führt euch zu Jesus Christus. Leute, es nützt überhaupt nichts, eine Bibel zu besitzen. Ihr müsst zu Christus im Glauben kommen. Hört euch einmal an, was Johannes in Johannes 20, 31 sagte. Er sagte, diese aber sind geschrieben, und er spricht von den Zeichen dort, aus welchem Grund? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Genau aus diesem Grund wurde die Bibel geschrieben, damit ihr das Leben habt. In Offenbarung 19,10 heißt es, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Darum geht es. Der Grund für die Offenbarung ist Erlösung. Und viertens, und ganz schnell, was sind die Folgen davon? Was sind die Folgen der Offenbarung? Nun, die erste haben wir gerade gesehen, Errettung. Es errettet Leute. Die Folge ist also zuerst Errettung. Und habt ihr je die folgenden Worte von Petrus mal zur Kenntnis genommen? Da sagt Petrus, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 1. Petrus 1, 23. Petrus sagt, ihr werdet durch das Wort wiedergeboren. Jakobus sagt es auch, ihr seid geboren durch das Wort der Wahrheit, Kapitel 1. Also ein Zweck ist die Errettung. Und er sagt, alles Fleisch ist wie Gras und alles Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt, seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Wusstet ihr, dass das Wort laut Petrus auch noch für etwas anderes nützlich ist? Also, erstens war Errettung. Und das zweite war, er sagte, und seid als neugeborenen Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Okay, wir haben Errettung, jetzt haben wir sie zum Wachstum. Wir brauchen die Bibel zum Wachstum. Ihr könnt durch das Wort errettet werden und dann entweder ein ganzes Leben lang ein geistliches Kleinkind bleiben oder wachsen. Nun, das Wort dient uns zum Wachstum. Sehnt euch danach. Wie der Psalmist im Psalm 42, Vers 1, der sagt, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Das sagen die Söhne Koras in diesem Psalm. Aber wisst ihr, das Wort dient nicht nur zur Rettung und zum Wachstum, es dient zu eurer Heiligkeit. Das Wort Gottes ist das, was euch läutert, was euch reinigt. Und Jakobus schreibt in Kapitel 1, 21, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das in euch eingepflanzte Wort auf. Es ist das Wort Gottes, das euch läutert und euer Leben retten kann. Johannes 15, Vers 3 sagte Jesus, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und dann sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und er sprach darüber, wie wichtig es ist, dass der Vater die Reben pflegt. Und dann sagt er, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das Wort ist ein Reinigungsmittel. Und das Wort ist gewissermaßen das Messer, das diese Triebe beschneidet. Und so ist es. Manchmal schmerzhaft. Aber er reinigt uns. Spurgeon sagte, es ist das Wort, das den Christen läutert. Es ist die Wahrheit, die ihn läutert. Die Schrift, die durch den Heiligen Geist lebendig und mächtig gemacht wird, läutert den Christen effektiv. Und er sagte, Bedrängnis ist der Schaft des Messers. Bedrängnis ist der Schleifstein, der uns schärft. Bedrängnis ist der Ankleider, der die weiche Kleidung abnimmt und das kranke Fleisch aufdeckt, sodass das Skalpell des Chirurgen es aufschneiden kann. Und das Messer ist das Wort. Das Wort ist also zur Errettung und zum Wachstum und zur Heiligkeit. Und wisst ihr noch etwas? Ganz allgemein ist das Wort zum Segen da. Ganz richtig, zum Segen. Ihr studiert das Wort und ich sage euch eins, wenn ihr das Wort studiert, werdet ihr gesegnet sein. Jakobus Kapitel 1 heißt es Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Leute, es gibt so einen großen Selbstbetrug, wenn ihr denkt, oh, ich habe das alles verstanden. Leute, wenn ihr es nicht getan habt, habt ihr es nicht verstanden. Das ist Selbstbetrug. Oh, ja, das war heute sehr nett. Wir haben das Wort gehört und ich habe sogar lauter kleine Notizen gemacht. Und dann geht ihr raus und lebt einfach so weiter. Das ist Selbstbetrug. Macht euch nichts vor. Ihr habt nichts gelernt. Ihr habt es erst gelernt, wenn ihr es getan habt. Und ihr habt es nicht gelernt, weil ihr es nicht getan habt. Erst wenn es ein Teil von euch ist, habt ihr es gelernt. Und deshalb sagt er, seid Täter des Wortes und nicht bloß Hörer. Denn wenn ihr nur Hörer des Wortes seid, seid ihr wie der Typ, der sein Spiegelbild betrachtet, davongeht und vergisst, wie er aussieht. Das ist euch sicherlich schon mal passiert. Irgendwann mitten am Tag geht ihr aus dem Büro von Spiegel und denkt, oh meine Güte, meine Haare stehen zu Berg. War das den ganzen Tag so? Oder ihr lieben Frauen, steht vorm Spiegel und euer Lippenstift ist verschmiert oder irgendwas sitzt nicht richtig. Und ihr habt es vergessen. Ihr seid einfach rausgegangen. Dann hört man Folgendes. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, wer auch immer von den Wahrheiten Gottes durchdrungen wird, und in diesem Text bezieht sich das besonders auf die Liebe, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer ist, sondern ein wirklicher Täter, wird glückselig sein. Glückselig. Und er spricht von dem Segen. Der wird glückselig sein in seinem Tun. Seht ihr? Gesegnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde wirklich gern gesegnet. Denkt immer daran, dass das Wort das bewirken kann. Es kann erretten. Es bringt euer Wachstum. Es bringt eure Heiligung. Es läutert euch. Und es segnet euch. Und wenn ihr das zulasst, dann wird Gott es tun.
In Jesaja 40 heißt es, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Es bleibt, es verändert nicht und es segnet. Und Jesus sagte, es wird nicht ein einziger Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Es bleibt bestehen. Leute, das ist die Offenbarung, die wir heute noch haben. Wie sollte ich darauf reagieren? Nun, die Antwort ist relativ einfach. Lass mich das mit ein paar wenigen Sätzen sagen und dann bin ich fertig. Weil ihr sagt vielleicht, ah, oh, das weiß ich schon. Nun, ich will euch auch nur daran erinnern. Okay, also lasst mich noch aussprechen. Glaubt daran. Wisst ihr, eure Reaktion sollte so sein wie die von Petrus. Wir sollten sagen, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir sollten offen dafür sein, jedes Wort zu empfangen. Es ist einfach hinlänglich. Es reicht aus, das Wort Gottes. Jesus sagte, Lukas 16, 31, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten aufstände. Leute, Wunder sind nicht die Antwort, denn wenn sie dem Wort nicht glauben, dann würden sie auch nicht an Wunder glauben. Glaubt an das Wort, so wie es ist. Akzeptiert es als Offenbarung Gottes und nehmt es an. Zweitens, studiert es. Erstens, glaubt es. Zweitens, studiert es. Wisst ihr, ihr solltet wie Apollos sein. Der war mächtig in der Schrift. Der war unterwiesen in der Schrift. Er hat studiert. Wisst ihr, wenn er studiert, trägt es Frucht. Wir müssen dabei an die Männer auf der Straße nach Emmaus denken, denen Jesus die Schrift erläuterte und Dinge über sich selbst lehrte. Und als er ihnen schließlich zeigte, wer er war, da sagten sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg? Leute, wenn wir das Wort Gottes studieren, dann entbrennen unsere Herzen. Studiert es. Paulus sagte zu Timotheus, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Und drittens, ehrt es. Ehrt das Wort. In Ephesus wurde das Bild der Diana verehrt, weil sie dachten, es fiel vom Jupiter aus dem Himmel. Deshalb beten sie ein hässliches, dieses widerwärtige, schwarze, fürchterliche, aussehende Ding an. Aber sie sagten, es fiel vom Jupiter herab und deshalb verehrten sie es. Soll ich euch was sagen? Das Wort Gottes fiel aus dem Himmel. Es kommt von Gott. Deshalb sollen wir es verehren. Hiob ehrte es, Hiob 23, 12. Der Psalmist ehrte es und er sagte, es sei besser als Gold und kostbarer als Edelsteine. Aber ehrt es nicht nur, sondern viertens, liebt es. Und es ist sehr eng miteinander verbunden. Und dabei denken wir an Psalm 119, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Liebt es. Und wenn ihr nicht gelernt habt, es zu lieben, dann seid ihr noch nicht wirklich angekommen. Da steckt die Freude drin, der Segen drin, deshalb liebt es. Und was habe ich bisher gesagt? Glaubt es, studiert es, ehrt es, liebt es. Und fünftens, haltet euch daran. Und das spricht wovon? Gehorsam. Das spricht vom Gehorsam. Das ist der Schlüssel. Tut, was es sagt. In Jesaja 8,20 sehen wir den Schlüssel zur Erweckung. Was war dort ihr Schlachtruf? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Das war eine Art Schlachtruf. Und sie wollten die Festung stürmen. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Und so auch die Erweckung bei Nehemia in Kapitel 8 kam wodurch? Durch das Wort Gottes. Gehorcht diesem Wort. Haltet euch daran. Gehorsam. Sechstens, setzt euch dafür ein. Wisst ihr was, Leute, wir haben etwas Wertvolles. Lasst uns dafür kämpfen. Geht nicht los und kauft Kampfwaffen oder Schusswaffen oder sonst irgendwas. Das machen schon andere vor uns. Lasst diese Ehrenmann tun, was sie wollen. Wir tun das, was das Wort Gottes sagt. Wir kämpfen für den einen, für alle mal überlieferten Glauben, wie Judas das uns schreibt in Vers 3. Nicht mit fleischlichen Mitteln, sondern wir setzen uns dafür ein. Ihr Lieben, ich werde bis zu meinem letzten Atemzug predigen. Denn die Bibel ist das maßgebliche Wort Gottes. Und ich bin da bereit, dafür zu kämpfen. Der Glaube ist es wert. Setzt euch dafür ein, denn er wird überall zerrissen. Judas sagt, kämpft dafür. Und das ist das Wort Epagonizomein, wovon wir das Wort Agonie haben. Qualen. Mühevoll. Setzt euch dafür ein. Müht euch dafür ab. Kämpft dafür. Und als letztes,
verkündet es.
Glaubt daran, studiert es, ehrt es, liebt es, haltet euch daran, kämpft dafür und verkündigt es. Und da sagt Paulus zu Timotheus, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Es gibt keine ungelegene Zeit. Wir müssen daran bleiben. Und das wünsche ich euch in der kommenden Woche, dass ihr das Wort Gottes weitergebt. Dass ihr davon spricht. Das ist genau das, was wir brauchen. Es geht nicht darum, dass wir Geschichten und Unterhaltung bringen. Und für manch einen, der hier in den Gottesdienst kommt, ist das sehr befremdlich, dass wir hier eine Stunde vorne auf diesem Holzding stehen und über das Wort Gottes reden. Aber das ist die Kraft und wir werden nichts anderes tun. Lass uns dem Herrn für sein Wort danken. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar für dein so wunderbares Wort, das du uns gegeben hast, das wir verstehen dürfen. Wir müssen zugeben, dass es schwierige Dinge daran gibt. Wir danken dir, dass du uns alle Lehrer in unserem Leben gegeben hast, die uns Dinge klar aufschließen, die uns das Wort auch auslegen und ihre Bedeutung geben. Danke dafür, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und dein Geist ist unser Lehrer geworden, dass wir dieses dein Wort behalten dürfen in unserem Herzen. Aber wir wollen nicht nur als intellektuell ein Interesse an dein Wort herangehen, sondern wir gehen an dein Wort, weil wir dich lieben. Den Offenbarer. Wir lieben dich für deine Offenbarung und für das, was du getan hast. Für alles, was du gesagt hast, sind wir von Herzen dankbar. So sehr dankbar, dass wir dir unser Leben geben wollen als ein lebendiges, dir wohlgefälliges Opfer. Herr, und wir wollen uns dafür einsetzen. Wir wollen dein Wort ehren. Wir wollen es lieben. Wir wollen deinem Wort gehorsam sein. Und wir wollen dein Wort verkündigen. Herr, gib du Gnade dazu, dass wir als treu erfunden werden in all diesen Dingen. Und das zu deiner Freude. In Jesu Namen. Amen.